So, ich begrüße euch nochmals. Gute Woche. Wir sind hier in unserem Shiur, wöchentlichen Shiur zu Masechet Megillah. Und insbesondere sind wir auf Daf Chavzayin Amud Aleph. Wir sind bis hier angekommen. Sehen Sie alle meine kleine goldene Hand hier, diese Cursor? Ja, Maus. Wir sind hier angekommen, Vechein Bemotren. Dass man auch so das Motar, das übrig gebliebene, auch nur anwenden darf für etwas von Malin Bakodesh Ven Moridin. Amar Rava sagt Rava, Vechen Bemotren, dass das übrig gebliebene Geld von dem Verkauf von einer Tora-Rolle zum Beispiel, dass das den Status einer Tora-Rolle hat, also es soll für eine Tora-Rolle angewendet werden. Amar Rava sagt Rava, Loschna, Lametschin ist Loschna. Es macht nicht aus, Elashim, nicht nur, wir sprechen, wir lehren das nicht nur, Elashim Achru Votiru, dass man eine Tora-Rolle verkauft hat und es ist übrig geblieben, Geld übrig geblieben nach dem Einkauf einer neuen Rolle. Zum Beispiel, man hatte zwei alte Rollen. Man hat sie verkauft und damit eine neue Rolle gekauft und es ist etwas übrig geblieben. Nicht nur davon sprechen wir, aber, ja, Entschuldigung, sorry, Loschna, wir sprechen nicht in dem Fall nur Shemachuvotiro, das man verkauft hat und es ist Geld übrig geblieben. Aber, Gavu, man hat Geld eingesammelt. Votiro und dieses, und davon ist was übrig geblieben. Man hat vorgehabt, eine Torrolle zu kaufen, die kostet. Sagen wir mal 35.000 Euro, 50.000 Euro. Man hat aber 60 eingesammelt. Wehotiro Geld ist übrig geblieben. Mutar, dieses Geld darf man für was anderes anwenden. Das ist, was Rava sagt. Eitwei Abaye hat Abaye diesbezüglich gefragt, gefragt, konfrontiert. Es wurde ja gelehrt, Bamed, von was reden wir? Sheloit nur, dass man keinen Nei gemacht hat. Aber Hitu hat man aber einen Nei gemacht. Afilo Mutar. Was steht hier? Also Rashi sagt uns hier: Gavu Maot Minatzibur. Man hat Geld vom Publikum eingesammelt, Fundraising, Lezorech Sefer Torah, um in eine Torah-Rolle einzukaufen. Wknaum hat ihn gekauft. Es ist Geld übrig geblieben. Mutarlori, dann darf man das für eine kleinere, geringere Kedusha zum Beispiel anwenden. Zum Beispiel, man hat, ich mache ein konkretes Beispiel, man hat Geld eingesammelt, um eine Tora-Rolle zu kaufen. Es ist Geld übrig geblieben. Damit darf man zum Beispiel den Schmuck für die Tora-Rolle kaufen. Denn der Schmuck für die Tora-Rolle ist zwar wichtig, aber weniger heilig als die Tora-Rolle selbst. Aber Gavu Votiru darf man dafür anwenden. Obwohl es dafür eingesammelt wurde, wurde es noch nicht eingesetzt auf diese Kedusha und entsprechend darf man das Geld repurpose für einen anderen Zweck anwenden. Shelohitnu, was dabei sagt, Almenat lasot rezonenu min adamim. Wenn man das Geld einsammelt, kann man natürlich einen Nei machen. Man sagt, okay, wir sammeln Geld ein für eine Tora-Rolle. Und man sagt nichts, Leugnu. Hitnu. Und mit der Bedingung, dass wir, der Verein, der dafür zuständig ist, das Recht hat, das Geld auch für andere Zwecke anzuwenden. Das ist, was Abaye gebracht hat. Bei Medvarim Amrim, dass man keinen Tnai gemacht hat, dann ist es ein Problem. Aber Hitnu, wenn man einen Tnai gemacht hat, Afilo Duchsusia Mutar, darf man sogar nützen für Duchsusia. Und was ist Duchsusia? Sagt Rashi, Mefareshle Kaman. Bald werden Sie, wir sehen, was es ist. Also, wenn ihr bisher nicht wusstet, was Dochsusia ist, dann ist das ein Zeichen. Rashi sagt, es ist nicht schlimm, dass man nicht weiß. Man wird gleich daraus finden. Okay, jetzt ist die Frage, Abaye bringt nur eine Quelle. Und jetzt versuchen wir, diese Quelle durchzuarbeiten. Dami. Von was, wie ist die Sache, steckt sie zusammen? Was gleicht sie? Ileima, willst du sagen, Shemachru, dass man eine Torarolle verkauft hat, Votiru, und beim Einkauf der neuen Rolle ist Geld übrig geblieben? Kihitnu mai have, was bringt mir ein Nei? Schlussendlich, ja, kam dieses Geld schon zur Anwendung für die höchste Kedusche von einer Torarolle. Und nun, was will ich mit dem Tnai machen? Das ist schon eine Tora-Rolle. Und habe ich diese Tora-Rolle verkauft, jetzt habe ich Geld. Das Geld hat Kedushat Sefer Torah. Ja, ich darf es nur anwenden, um eine Tora-Rolle zu kaufen. Der Tnai wird mir nicht mehr helfen. Es war schon Kadosh. Also von was reden wir? Ella, sondern Shegavu Votiru. Man hat eingesammelt und es ist Geld übrig geblieben. Was heißt das? Aus dem lernen wir Ta'ama. Der Grund, dass es erlaubt ist, der Hitnu, dass man einen Tnai gemacht hat. Hallo Hitnu, wenn man keinen Tnai gemacht hat, lo, dann darf man nicht. In Widerspruch von was Rava gesagt hat. Rava sagte, Geld, das übrig geblieben ist von Gavu, Votiru, Mutar. Und sagt dabei, nein, aus dieser Quelle von Bamed Varim Amurim, ja, lässt sich schließen, dass nur mit einem Tnai es erlaubt ist, das frei über das Geld zu verfügen. Ohne Tnai darf man nicht. Sag die Gemara. Jolam, eigentlich, Shemachru Votiru. Wir sprechen von einem Fall, wo eine alte Rolle verkauft wurde oder mehrere alte Rollen. Man hat eine neue Tora-Rolle eingekauft und Geld ist übrig geblieben. Und? Vahachi Ka'amar, Vavheka Vahachi Ka'amar, und so sagt er. Das ist, wie man diese Quelle lesen muss. Bamed, Varim Amurim, von was reden wir? Sheloit, nur das ist Shivato Ve'ir. Bemamad Anshair, dass es kein Tnai von wem gibt? Von Shivato Ve'ir, von den sieben guten Menschen der Stadt, im Beisein der Leute der Stadt. Avalit nu Shivato Ve'ir, Bemamad Anshair, wenn aber die sieben guten Menschen der Stadt im Beisein und mit Zustimmung der Leute in der Stadt diesen Tnai gemacht hat, Afilule Dochsusia Nami Mutar, darf man das Geld sogar nutzen für eine Dochsusia. Aha, okay. Das ist jetzt die Interpretation. Das heißt, dass ein Tnai, weil Shivato Ve'ir Bemamadan Shair das Recht haben, um gegen die normalen Regeln eine Kedusha abzustufen, das heißt etwas, das heilig ist, zu verkaufen und das Geld für andere Zwecke anzuwenden, entsprechend dürfen sie auch ein Tnai machen. Das ist selbstverständlich. Das passt irgendwie in was wir schon gelernt haben. Amar lei Abaye leumer Rabbanan. Abaye sprach diesen Rabbiner an. Der hava mesader matnita kamed Rav Sheshet. Wer war dieser Rabbiner? Er war mesader matnita kamed Rav Sheshet. Es war seine Art, die Mischne vorgelernt vor Rav Sheshet. Hat er ihm gesagt, hast du vielleicht von Rav Sheshet gehört, was Duchsusia ist? Er hat ja das ausgelegt. Er hat die Mischne zitiert und dann hat Rav Sheshet sie ausgelegt. Was ist Duchsusia? Amar hat er gesagt, so sagt Rav Sheshet, Parsha de Mata. Was ist Parsha de Mata? Parash ist was?
Reiter.
Ja, ein Reiter.
Reiter.
Genau. Parsha de Mata sagt Rashi, Bnei Ha'ir, die Leute der Stadt, die Bevölkerung, Sochrin Adam Rochev Sus, die tun einen Reiter, einen Pferdreiter anstellen, Sheyehei Lahen Mezuman Lesholcho Bishlichut Lamoshe La'ir. Er ist, seine Aufgabe ist, er ist der Vertreter der Stadt, wenn man jemanden in die, also er ist die diplomatische Vertretung der Stadt beim Moshe La'ir, beim Gouverneur. Man muss ja jemanden haben, der präsentabel ist. Und das ist dieser Parsha de Mata, sein Job. Und das Geld, also man verkauft eine Tora-Rolle, wenn man es richtig gemacht hat, darf man das Geld sogar nutzen, um diese Person anzustellen. Das heißt, was für eine Stufe der Kedusha hat der Parsha de Mata? Überhaupt keine. Es ist eine politische Rolle. Ich sage nicht, in der Politik kann man manchmal auch heilige Aufgaben erfüllen. Aber zum Beispiel, wenn es darum geht, um etwas zu unternehmen, um Menschenleben zu schützen, um die Gemeindeinteressen zu schützen, um Tora lernen, viele zu schützen, ich weiß was, ja. Er kann heiligen Aufgaben, aber an sich ist es keine heilige Sache. Ja? Es ist einfach eine Anstellung von einem Menschen und er kriegt sein Gehalt und er wird mit diesem Gehalt sein Essen und sein Klopapier und seine Miete zahlen und ich weiß noch was, und damit mit Ferien reisen und es ist kein Problem. Okay. Amar Rabbi sagt dabei, Hilkach deshalb, Heizu Bamirabanan, de Shamalei Milta, Vloyada Pirusha. Wenn ein junger Rabbiner was gehört hat und er weiß nicht, wie es auszulegen, Lishaile Kamei de Shechiach Kamei Rabanan, soll er es einem fragen, der häufig bei den großen Rabbinern ist, de Loef Shardelo Shmia Leimin Gavra Rabbi. Es ist unwahrscheinlich, dass er nicht von irgendeinem großen Menschen gehört hat, wie die Sache auszulegen. Das heißt, es gibt so. Es gibt Menschen, die waren Meshamesh Talmidei Chachamim auf so eine, mit so einer Intensität, dass man denen viele Fragen stellen kann, nur einfach, weil sie dabei waren, auch wenn sie selbst vielleicht nicht die tiefste Poskim sind, aber sie haben sehr viele treu überlieferten Geschichten, die sie selbst miterlebt haben. Ja? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, sagt Rabbi Yochanan im Namen von Rabbi Meir, Bnei Ha'ir, die Leute der Stadt, die Bevölkerung, Shalchu Le'ir Acheret, die sind umgezogen zu einer anderen Stadt. Und Vasko Alem Tzedaka, ja, Vasko Alem Tzedaka, man hat verlangt, dass sie Tzedaka zahlen sollen. Not nim, dann geben sie eine Steuer, ja. Man hat entschieden, dass jede Person so und so viel Geld Tzedaka gibt, jeder, der mehr wie ein bestimmtes Einkommen hat. Von was reden wir hier? Ganz, wer möchte jemand vorschlagen, was das ist? Bnei Ha'ir, die Leute einer Stadt gehen zu einer anderen Stadt und dort hat man, und man hat dann entschieden, eine Tzedakah-Steuer zu erheben. Dann geben sie das und wenn sie dann kommen, bringen sie mit ihnen und tun das damit, verteilen unter den Armen ihrer Stadt. Was soll das heißen?
Mindestsicherung.
Ja, stimmt. Aber was ich meine, ist Folgendes. Stell dir vor, wir Wiener gehen für einen Monat oder zwei Monate in Graz leben. Manche Leute haben sogar dort in der Nähe einen Zweitwohnsitz, andere nicht. Und und während wir dort sind, entscheidet die Gemeindeverwaltung von der jüdischen Gemeinde Graz oder entscheidet die Stadt, also je nach Aufgabenverteilung, dass eine Steuer erhoben wird. Jeder soll 2% von Einkommen beiseite legen für Tzedakah. Man kann dann berichten, wohin man das schickt. Dann müssen wir Besucher auch diese Steuer aussondern, aber wir müssen sie nicht zwingend für die armen Leute von Graz auszahlen. Also insbesondere, wenn man betrachtet, wenn wir das Recht haben, auch Leute der eigenen Gemeinden zu berücksichtigen. Die Gemeinde von Graz ist nicht so gewaltig groß und es gibt viele Bedürftige in Wien. Dann darf man, wenn man zurückkommt, dieses Geld mittragen in einem Kuvert und sage, ich verteile es unter den Armen hier in Wien. Das ist, was hier steht. Mhm. Aber die Chumra ist, ich war dabei, wenn alle anderen Leute in meiner Nähe plötzlich dieses Geld aussondern mussten, dann kann ich mich nicht davon befreien, obwohl ich ein Besucher bin. Tanin Amiachi, so hat man auch in einer Breite gelernt, bei der Ha'ir, Leute, eine Stadt, die zu einer anderen Stadt gereist sind. Du fasst Kua lernt Zdaka und dort hat man Zdaka, eine Zdaka-Steuer erhoben. Notnin, den geben sie das. Auch schön bei Ihnen, wie Nota, ich meine, wenn sie dann, ich nehme an, Notnin hier, das heißt nicht nur, dass sie eine Rechnung bei sich halten, sondern man hat es dem Gabai übergeben. Und dann konnte man zu dem Gabai sagen, ich gebe es dir. Aber irgendwann gehe ich nach Wien, so in einem Monat, ich möchte das für die Armen von meiner Stadt geben, dann kriegt man so ein Dokument und das muss dann dem Gabai in Wien übergeben werden. Ja? Das ist für eine ganze Menge Leute. Wenn es eine Einzelperson ist, die gegangen ist zu einer anderen Stadt, und von ihm hat man verlangt, dass er auch diese Steuer zahlt, der zahlt für die Leute jener Stadt. Also nur wenn man eine Gruppe hat, kann die Gruppe Anspruch erheben, das Geld zurückzuführen zu ihrer Heimatstadt. Aber Einzelpersonen haben dieses Recht nicht. Ich nehme auch an, ja, das sage ich jetzt aus dem hohlen Bauch, aber es ist mir irgendwie vernünftig, dass hier etwas nicht geschrieben ist, müsste ich in einem Fashim suchen, aber dass hier ein Bewusstsein ist, dass wenn wir eine Gruppe haben, dann ist es möglich, sich so zu organisieren, dass jemand von der Gruppe zuständig ist für die Tzedakah und ein anderer für die Aufsicht. dass dieses Geld dann tatsächlich für Zdaka angewendet wird. Und nicht, dass die Leute dann nach Hause gehen und unterwegs nehmen sie sich das Geld zurück. Während eine Einzelperson, wenn diese Person zurückreist, wer wird die Aufsicht leisten, dass das Geld tatsächlich in Zdaka investiert wird? Und entsprechend hat nur eine Gruppe dieses Recht und nicht eine Einzelperson. Aber wie gesagt, das habe ich nicht in dem Faschim gesehen. Das kommt aus dem eigenen hohlen Bauch. Ich finde es nur eine vernünftige Erläuterung. Okay. Wenn wir schon davon sprechen, dass Erlasse bezüglich der Tzedakah auch für Besucher gültig sind, also für langfristige Besucher, dann haben wir hier einen anderen Fall, wo etwas anderes verordnet wird. Reish Hei, was ist Reish Hei? Es kann Rosh Hashanah heißen, aber nicht hier. Warum? Gazar ist ein Verb, erlassen. Rosh Hashanah kommt nicht etwas erlassen, sondern es muss dann eine Person sein. Ravuna. Ravuna, Gazar, Tanita. Ja? Ravuna hat einen Tanit, einen Fasttag ausgesprochen. Ane legabei Rav Chana bar Hanilai, v'chol, ja, dann kam zu ihm Rav Chana bar Hanilai. V'chol bnei Mati und alle Leute seiner Stadt, Ramu alai u'tzdaka v'yahavu. Ja, und dann hat man auch, es gab die Pflicht, um Tzedaka zu geben, haben sie das auch gegeben. Kibau le Mete, Amrulei Notfall und Mach, wenn Nesun fahren ist bei Nehem Matin. Das ist jetzt aramäisch natürlich, heavy duty. Als sie gingen, Kibau, sie wollten gehen, Ati ist gekommen, Lemete zu gehen. Amrulei haben sie ihm gesagt, Notfall und Mar, wenn Nesun fahren ist bei Nehem Matin. Gib uns das Geld, dass wir gehen und damit die Armen von unserer Stadt, Matin, Mata ist eine Stadt, ja? Dass wir ihnen das geben. Amarlu hat er gesagt, Tanina, Bamed, Varim, Amarim. Ja, wir haben gelernt, in welchem Fall sprechen wir hier? Sind diese Dinge gesagt? Also wann trifft es zu? Jetzt schon Chever-Ir, wenn es ein Chever-Ir gibt. Was ist ein Chever-Ir? Sagt Rashi, oder Chever-Ir, Talmid Chacham hamit asek b'tzorchei Tzibur. Dass es dort ein Talmid Chacham ist, der dafür für das Sozialwesen bestimmt ist, der das der im Sozialfinanzamt tätig ist dort. Aber wenn es Encham Chaverir, weil Yesham Chaverir tinaten lechaverir. Wenn es ein Chaverir gibt, ja, dann übergibt man das dem Chaverir. Und daraus lässt sich auch, ich glaube, dass wir damit auch bestätigen können, was ich vorschlage, dass die Gruppe, wenn es kein Chaverir gibt, dann kann die Gruppe selbst eigene Aufsicht leisten. Ja? Und dann sagt er, ich bin zuständig hier für die Armen von euren beiden Städten. Ja, das heißt, er gibt es hier nicht zurück. Ja, sorry. Ja, er gibt es nicht zurück. Warum? Mhm. Weil er hat die Verantwortung schließlich, um die beiden Gruppenarmen zu finanzieren. Und dann wird er schon dafür sorgen. Dann können die Leute es nicht selbst in eigenen Händen nehmen. Das ist jetzt interessant. In Fundraising in den letzten, ich will mal nicht sagen die letzten Jahren jetzt, aber vor einigen Jahren gab es ganz viele Gespräche diesbezüglich, wo sich eine Änderung in Fundraising durchgesetzt hat. Vor 30, 40, 50 Jahren war es so, dass wenn jemand eine Spende gemacht hat, dann hätte er eine Spende an eine Institution gemacht. Die Institution hat dasselbe verwaltet und entschieden, was damit zu tun ist. Dann hat sich langsam ein Trend durchgesetzt. Ich bin jetzt kein Experte in diesem Gebiet und kann deshalb nicht die genauen Jahre angeben, wann diese Wende angefangen hat. Aber es hat sich ein Trend durchgesetzt, wo Spender viel aktiver sind und sie spenden mit der Stipulation, dass sie das Geld dann für eine bestimmte Sache bestimmen, beziehungsweise dass sie zusammen mit der Organisation mitbestimmen, wo ihre Spende eingesetzt wird. Und hier sagt die Gemara, dass es eine Grenze dazu gibt. Wenn es darum geht, um Armen zu helfen, dann ist das Gremium, das zuständig ist, um das Geld zu verteilen, das Gremium, das die Entscheidungen trifft, wie viel Geld zu welchen Armen, wo, in welchen Ort geht. Und die Menschen können nicht sagen, wir wollen das bestimmen, wir nehmen das Geld mit. Sagt er, wenn es ein Chaver-Ir gibt, dann ist der bestimmt. Nur wenn es kein Chaver-Ir gibt, nur dann kann die Gruppe bestimmen. Und sagt noch dazu, kann es mal einen Chavir geben, der für mehr als eine Stadt zuständig ist, für mehr als eine Gemeinde. Und dann ist auch der, der entscheidet, auch wenn es über mehrere Gemeinden geht. Und auch wenn das bedeutet, dass vielleicht die Leute von einer Stadt, wo mehr wohlhabende Leute leben und weniger Armen vorhanden sind, dass die eigentlich die Armen von der anderen Stadt finanzieren, weil er kann ja die Verteilschlüssel selbst entscheiden. Jetzt haben wir noch vor, dass wir zurückkehren zur Synagoge Kaschelgasse, weil ich hatte ja Fragen gestellt vor 3 Wochen und wir müssen dazu ein bisschen zurückkehren, will ich noch diese kleine Sugya lernen. Hier sagt die Mishnah, ein Mochrin et shel Rabin le-Yachid, ja, was dem Publikum gehört, verkauft man nicht dem Einzelnen, mipnei shemoridin oto mikdushato, weil er zu einer geringere Kedusha ankommt. Was verkauft man nicht? Synagoge, Sefer Torah, was es nur sein soll. Es gibt einige Duscha, die kommen vom Gegenstand selbst, dass es eine Synagoge ist, dass es ein Arun Kodesh ist, dass es ein Mantel von einem Sefer Torah ist, dass es eine Sefer Torah selbst ist. Es gibt auch eine Duscha, die kommt davon, wer das nützt. Wenn es dem Publikum gehört, es ist öffentlich, dann heißt es Heiliger. Auf eine andere Dimension übrigens. Das eine, es ist nicht so, dass man sagen kann, eine Synagoge hat, sagen wir mal, 10 Punkte. Und ein Arun Kodesh hat 14 Punkte. Und eine öffentlich tut 5 Punkte dazu liegen. Und so ist eine öffentliche Synagoge hat 15 Punkte, mehr wie ein Arun Kodesh und privat. Ich habe das Punktensystem jetzt natürlich aus dem Hohenbach erfunden. Aber was ich meine, so funktioniert es nicht. Sondern es gibt 2 Dimensionen. Es gibt die Dimension von Yachid und Rabim und die Dimension von was eigentlich verkauft wird. Und die Gemara gibt hier, Rabbi Meir sagt, die Mishnah sagt hier, Rabbi Meir sagt, man darf nicht von Rabim zu Yachid verkaufen. Amrul hat ihm gesagt, im Ken, wenn dem so ist, aflo me'er gdola li'er ktana, dann dürfte man auch nicht eine Torrolle von einer großen Stadt an einer kleinen Stadt verkaufen. Also irgendwann hören die Dinge nicht auf und deshalb ist es nicht vernünftig, diese Dimension als irgendwie bedeutend zu erachten. Sagt die Gemara, Shapir ka amre le Rabbanan le Rabbi Meir, die Rabbanan haben doch gut Rabbi Meir geantwortet, erwidert. Wie Rabbi Meir, was sagt Rabbi Meir dazu? Meir gdola lir ktana meikara kadisha shtana mikadisha. Wenn es von einer großen Stadt zu einer kleinen Stadt geht, dann war es anfänglich heilig und jetzt ist es auch heilig. Mirabim le Yachid, wenn es von einer Mehrzahl zu einer Privatperson geht, Leka Kedusha, diese Kedusha von der Nutzung der Vielfalt verschwindet. Rabbanan, sagt Rabbanan. Was sagen dazu Rabbanan? Iikale Mechash kei Gavne, nami ikale Mechash bishum rova marduf belech. Wenn du dich Sorgen machst um Yachid und Rabim, dass eine Privatsynagoge weniger heilig sein soll als eine öffentliche Synagoge, dann müsstest du auch betrachten, dass es diesen Vers gibt in Mishle, Berov Am Hadrat Melech, aus dem wir halachisch lernen, dass ein größeres Minyan meistens ja, schöner ist und bedeutender ist und man soll sich sowas aussuchen, um mit vielen Leuten zusammen zu beten, denn damit erbieten wir mehr Ehre dem himmlischen König. Das ist, was hier gesagt wurde. Jetzt, dass wir bisher gekommen sind, möchte ich zurückkehren zur Synagoge Kaschelgasse. Was ist mit einer Synagoge, die von den Nazis zerstört wurde? Darf man, oder sie wurde nicht zerstört? Das darf man auch fragen. Die Synagoge Kaschelgasse, das Gebäude, ist nicht zerstört worden. Es wurde arisiert. Aber es ist nicht zerstört worden. Das Gebäude steht bis heute. Wie ist es mit der Heiligkeit dieses Ortes? Wer möchte was sagen? Auf Basis von was Sie gelernt haben? Nicht? Also dann schlage ich mal vor.
Ja, es wäre jedenfalls mal einzurechnen, dass es ja niemand freiwillig verkauft hat. Ich kann nicht sagen, die Gemeinde hat es verkauft oder so. Also das fällt einmal weg.
Ja, also das hier ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, der mit unserer Sugya natürlich nichts zu tun hat. Aber wenn in meiner Schrift zur Synagoge Kaschelgasse habe ich damit auch diesen Aspekt auch behandelt. Ich komme bald dazu zurück. Aber erstens, es ist möglich, um eine Synagoge zu verkaufen, wenn, ja, was haben wir gesehen? Es gibt verschiedene Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel, eine Synagoge von einer Krach, von einer großen Stadt, die heißt eine Synagoge von Rabbim, die darf man nicht verkaufen. Und dann haben wir eine ganze Menge Ausnahmen dazu gesehen. Und eine Synagoge, wie heißt das, von einer kleinen Stadt ist, da können die Leute oder von einer bestimmten Gruppe, dann kann diese Gruppe darüber verfügen. Und der Ertrag ist aber heilig. Und dann haben wir aber gesagt, dass Shiv'atu ve'ir, ve'ma'amadan, die können auch eine Synagoge verkaufen, das Geld für etwas anderes nützen. Das heißt eigentlich, dass wir die Frage stellen müssen, was ist eine Synagoge von einer Krach, von einer großen Stadt? Und da kann ich Folgendes sagen. Es gibt Synagogen, die sind so zentrale Synagogen. Sie sind vielleicht nicht die einzige zentrale Synagoge der Stadt, aber sie sind von den ganz wichtigen Synagogen, wo ganz viele Leute von der ganzen Stadt zum Gebet kommen. Ich werde jetzt Wien diesbezüglich nicht behandeln. Ich lasse das jedem für die eigenen Vorstellungen über. Aber sagen wir mal, in Borough Park in New York, dann gibt es die Bobowe Synagogen von beiden Bobowe Hasidus Gruppen und die große Satmere Synagoge von Borough Park ist kleiner als Bobowe, aber es gibt sie dort auch und es gibt noch eine große Synagoge von Munkacs. Ja, es gibt einige ganz große Synagogen, da weiß man, diese Synagoge, die strahlt aus. Es gibt also auch dort Minion Factories, ja. Das heißt, so Synagogen, wo es jede 10 Minuten ein neues Minyan gibt, Maximum jede 15 Minuten, und das von vor Sonnenaufgang bis circa eine Stunde nach der letzten Zeit von der erleichterndsten Meinung, wo man schon nicht mehr Schachistaven darf, da gibt es noch ein Minyan. Und dann, man hat schon mittlerweile mit Mincha angefangen und das geht schon so weit, bis andere Leute Maariv davnen und Maariv fangen wir schon früher an, bis in die Mitternacht oder bis 2, 3 Uhr morgens. Das gibt es, ja. Diese Synagogen strahlen weit jenseits der eigenen Mitglieder aus. Das wäre so eine Synagoge von einer Krach. Aber eine Synagoge, die in einer Stadt, in welcher es über 20 Synagogen gibt. Und diese eine Synagoge ist seit 70 Jahren nicht im Gebrauch. Oder gehen wir zurück, die Synagoge wurde Anfang 50er Jahren restituiert. In 1950 gab es in Wien nicht so viele Synagogen, aber es gab einige und es gab nicht so viele Juden, leider. Und man brauchte nicht noch eine Synagoge. In diesem Fall ist es schwer zu behaupten, dass diese Synagoge eine allgemeine Synagoge ist. Nicht nur das, die Synagoge Kaschelgasse war eigentlich eine polnische Synagoge, die wurde von einem polnischen Verein errichtet, gehörte dem Verein, bis jüdische Vereine von den Nazis aufgelöst wurden, ja, und dann zwangsarisiert. Und das heißt, die Synagoge war nie eine Synagoge für die Allgemeinheit. Sie war immer für ihre Gruppe bestimmt. Natürlich durfte jeder hineinkommen oder jeder Jude wenigstens. Aber gemeint war sie für eine bestimmte Gruppe. Und daher ist es so eine Synagoge, die verkauft werden darf durch Shiv'ato Ve'ir bei Ma'amadan Sha'ir. Das bringt uns natürlich die interessante Frage, wer sind die Shiv'ato Ve'ir? Was ist das für eine Institution? Und was heißt bei Ma'amadan Sha'ir? Und ich möchte vorschlagen, dass Shiv'ato Ve'ir nicht immer die gleichen Leute sind. Was ich meine ist, je nach welches Problem betrachtet wird, müssen wir unterschiedliche Gremien als Shiv'ato Ve'ir betrachten. Warum? Weil unsere Regierungsstruktur, unsere Gemeindestruktur, unser Zusammenleben überhaupt sich geändert hat. Wir leben nicht genauso wie vor 1600, 1700 Jahren in Mesopotamien. Also ich gebe mal Beispiele. Shiv'ato Ve'ir beschäftigen sich hier mit der Verwaltung der Gemeindeinfrastruktur. Da würde ich sagen, das ist der Vorstand der jüdischen Gemeinde. Und Shiv'ato Ve'ir dürfen nicht alles machen, was sie wollen. Deshalb gibt es Ma'amad Anshei'ir. Manchmal braucht man die Kontrolle und die Zustimmung der Mitgliedschaft. Das ist so ein Fall. Es darf der Vorstand nicht alleine entscheiden, sagen, ah, da haben wir eine Synagoge, die brauchen wir halt nicht, die verkaufen wir. Das geht nicht. Aber bei Mahamat Anshehair dürfen sie doch. Wie erreicht man Mahamat Anshehair? Das ist ein bisschen schwerer. Wir kennen die politischen Strukturen von jener Zeit, von Talmud, nicht so gewaltig gut. Aber ich würde mal sagen, wenn man vorab bekannt gibt, dass alle Mitglieder zu einer Sitzung kommen können, wo das und das besprochen wird, und Menschen kommen tatsächlich, auch wenn nicht die ganze Stadt kommt, dann darf man annehmen, dass jeder eine Chance hatte, Einspruch zu erheben. Und wenn kein Anspruch erheben wird, dass das Mahamat Anshehair heißt. Aber es gibt andere halachische Dinge, wo heutzutage nicht der Vorstand der jüdischen Gemeinde zuständig ist. Zum Beispiel, um die Konkurrenz zu regeln, um zu sorgen, dass die Maßen und Gewichten korrekt sind. Das tut heutzutage ein Eichdienst von der allgemeinen Regierung, nicht von der jüdischen Gemeinde. Und ich glaube, dass manchmal die Stadtverwaltung bzw. Regionalregierung den Status von Shivat Ve'ir hat. Und dann gibt es noch diesen letzten Aspekt, der von Ruth erwähnt wurde. Die Synagoge wurde anfänglich nicht von der jüdischen Gemeinde verkauft, sondern von den Nazis. Und das bringt uns zu einem Thema, den wir noch nicht ausgelegt haben. Es heißt, Vashimoti et Mikdesheichem. In der Tochecha ist es, Gott sagt, ich werde eure heilige Städte zerstören. Als Strafe natürlich. Und daraus lehrt der Talmud, dass, obwohl sie zerstört sind, Kedushatam Aleihem, sie sind noch immer heilig. Und eine zerstörte Synagoge behält eigentlich ihre Heiligkeit. Nur bin ich persönlich nicht sicher, dass das gilt für eine Synagoge, die unter den Umständen, die wir von der Nazi-Zeit kennen, stattfand. Was meine ich damit? Es ist nicht nur die Synagoge zerstört worden, sondern sie wurde auch enteignet. In diesem Fall wurde sie nur enteignet. Von innen zerstört, aber enteignet. Die Entweihung ist natürlich schrecklich, sie ist ein Verbrechen. Halachisch bin ich nicht sicher, dass so eine Entweihung nicht effektiv ist. Ich glaube, es ist wirksam. Und warum glaube ich, dass es wirksam ist? Weil es so ein Konzept gibt, das heißt Kibush Milchama, Eroberung durch Krieg. Wenn jemand Krieg führt, heißt das noch nicht, dass er Recht hat. Aber man kann manchmal etwas wirksam tun, auch wenn man im Unrecht ist. Und der stärkste Kinyan, den es gibt, der einzige Kinyan, der Grundbodeneigentum auflösen kann, ist Kibush Milchama. Ich glaube, die Nazis waren zwar ein Regime des Unrechts, aber es gab ein ganzes Rechtssystem. Nicht ein aufrichtiges Rechtssystem, aber ein Rechtssystem. Das war mit staatlicher Gewalt unterstützt. Und entsprechend war das eine Form von Kibush Milchama. Nach dem Krieg haben die Nazis verloren. Aber während des Krieges hatten sie effektiv die Synagogen enteignet. Ich glaube, das war halachisch wirksam. Nicht gut, nicht korrekt, nicht aufrichtig, alles andere. Es war böse, unaufrichtig, kriminell und schlimmer, aber wirksam. Und entsprechend glaube ich, dass wenn die Synagoge restituiert wurde, dass es eine Überlegung gibt, dass die Synagoge schon nicht mehr ihre Heiligkeit hatte, sondern, ich habe auch dazu Quellen zitiert, sondern, dass es schön wäre, wenn man die Heiligkeit der Synagoge wieder einführen kann, solange das aber nicht der Fall ist, dann ist es ohne Heiligkeit. Also sollte die jüdische Bevölkerung von Wien noch stark anwachsen bei Ezer Hashem, dann wäre es schön, dass irgendwann die Synagoge Kaschelgasse wieder zu einer Synagoge gemacht wird. Und bis dann, ja, ist es kein Problem, dass es aus dieser Hinsicht, dass es vermietet wird. Allerdings bin ich nicht sicher, dass als die Synagoge in den 50er Jahren restituiert wurde, dass der Vorstand als Shivato Ve'ir bei Mamad Anshair gehandelt hat, um zu entscheiden, die vermietet zu lassen. Und ich bin auch nicht überzeugt, dass wenn 20 Jahre später die Mieter ausgezogen sind und die Synagoge frei der Gemeinde zur Verfügung stand, dass man dann Entscheidungen bei Mamad Anshair, durch Shivato Ve'ir bei Mamad Anshair getroffen hat. Ich befürchte, Entscheidungen könnten, wir haben die Dokumente dazu vermutlich nicht einmal, vielleicht ja im Archiv, aber die Entscheidungen konnten vom Geschäftsführer mit dem Präsidenten getroffen worden sein, in welchem Fall es halachisch nicht korrekt gewesen wäre. Und das ist für diese andere Seite, also nicht Kibbutz Milchama als Überlegung, sondern überhaupt, wir haben ein Gebäude, Synagoge, hat es noch Heiligkeit oder nicht, dürfen wir es auf eine halachisch valable Art und Weise entweihen? Und die Antwort ist, der Präsident mit dem Geschäftsführer sind nicht ermächtigt, um diese Entscheidung zu treffen. Nicht einmal der Vorstand. Es muss der Vorstand mit Zustimmung des Volkes sein. So, bisher dieses Thema. Gibt es Bemerkungen, Fragen? Sonst gehen wir weiter.
Natürlich gibt es Bemerkungen und Fragen.
Ah, bitte.
Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, also ich habe zwei Dinge jetzt vor Augen. Ich habe vor Augen unzählige Dörfer und kleine Städte, die ich in der Slowakei und in Rumänien und sonst wo gesehen habe. Ja, Synagogen, die dort teilweise leer stehen, teilweise als Ausstellungsräume verwendet werden oder auch als Kaffeehäuser. Synagogen, die verfallen. Ja, und ich frage mich, was macht man mit diesen, ja, weil schließlich gibt es eigentlich diese sieben Anschäter, so wie man ihr, gibt es gar nicht mehr, ja.
Du meinst, es gibt keinen Vorstand mehr, es gibt keine Gemeinde.
Es gibt keine Juden dort, ja. Es gibt vielleicht im fernen Bukarest irgendeine.
Also ich werde mal vorschlagen, in diesem Fall, wenn es keine Juden mehr gibt, es gibt ja eine Landesvertretung.
Naja.
Ja, und wenn es das nicht gibt, dann wird es einen Verein geben, irgendjemand. Es soll restituiert werden und dann verkauft man es oder man nützt es für etwas, ja?
Okay, gut.
Die andere Aber große. Was du gehört hast, was ich gesagt habe von Kibbutz Milchama.
Ja.
Ja, es wurde erobert und deshalb glaube ich, dass es eine Überlegung gibt, dass es wirksam war und dass diese Synagogen keine Heiligkeit mehr haben, leider. Ja.
Okay.
Aber das erleichtert natürlich den Umgang mit dem Ertrag der Synagoge.
Die Frage, die Erwin aufgeworfen hat, ist, wenn niemand mehr da ist, der zuständig ist.
Wenn niemand mehr da ist, der zuständig ist, dann... Dann entscheidet ja niemand, bis jemand das Geld restituiert bekommt. Das ist ja so ohnehin so.
Aber ich habe auch eine gegenteilige Frage. Ja?
Bitte?
Und bitte verzeiht mir. Ich möchte es schlicht fragen. Kibbutz Milchama, na gut.
Ja.
Worin besteht eigentlich die Heiligkeit des Tempelberges?
Ah, wunderschön. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, den ich vor 3 Wochen angesprochen habe, den wir besprechen müssen. Nämlich, wohin besteht die Heiligkeit einer Synagoge? Das haben wir überhaupt nicht besprochen. Es gibt verschiedene Meinungen, worin die Heiligkeit einer Synagoge besteht. Wir kennen die Heiligkeit des Tempelberges. Es gibt eine Machloket Rishonim übrigens, ob der Tempelberg heutzutage noch genau die gleiche Heiligkeit hat als vor 2000 Jahren, vor dem Korban oder nicht. Die Meinung, meist verbreitete Meinung ist, das basiert auf der Gemara, die sagt, dass Kedusha Rishona, die Kedusha vom ersten Bet HaMikdash, Kitschale Sha'ata, wurde für jene Zeit heilig, velo Kitschale Atid Lavo, nicht aber für die Zukunft. Kedusha Shnia, die Heiligkeit des zweiten Bet HaMikdash, also als die Kedusha wieder etabliert wurde mit dem Bau des zweiten Bet HaMikdash, Kitschale Sha'ata ve Kitschale Atid Lavo, das war schon eine Heiligkeit, die bleibend ist. Aus einem paradoxalen Grund. Der erste Bet HaMikdash, seine Heiligkeit kam davon, weil Israel erobert wurde. Und weil Israel erobert wurde, das heißt, es basierte auf jüdischer Herrschaft. Sobald diese Herrschaft von den Babyloniern gelöst wurde, verschwand auch die Heiligkeit des Tempelberges. Der zweite Betamigdash wurde gebaut, während es keine jüdische Herrschaft gab. Wer hatte die Herrschaft? Die Persen. Die Achämeniden. Und entsprechend war das eine Heiligkeit, die auf ganz anderen Prinzipien beruht, ja, dass man entschieden hat, das zu heiligen, trotz der fehlenden Herrschaft. Und deshalb ist das zwar am anfänglich eine schwachere Art, aber dafür eine, die fortdauernd besteht, diese Heiligkeit. Es gibt eine Meinung, die sagt, dass man nennt ja Synagogen Mikdash Me'at, kleine Heiligtümer, dass die Synagoge tatsächlich ihre Heiligkeit vom Betamigdash ableitet. Das ist aber eine extreme Position, die wird von gewissen Poskim aufrechterhalten, sondern eine extreme Position. Das würde bedeuten, dass, nur dass man versteht, wie schlimm das ist, ja. Ich bin dafür, dass man Synagogen in gutem Zustand hält und man soll sie regelmäßig, renovieren, instand halten, putzen, was nur nötig ist, damit sie bestehen bleiben. Aber es gibt ein Lotase, ja, es gibt ein Verbot von der Tora, um ein Stück Betamigdash zu zerstören. Ein kleines Stück. Wenn zum Beispiel jemand Betamigdash besucht und er sieht, es gibt so einen Stein, der wackelt so und er reißt ihn aus der Mauer, hat er ein Isur de Oraita gemacht. Und das hier in der Synagoge, wir müssen uns noch mal vorstellen, alle Kinder, die dann im Synagogenhof spielen und einen Ball schießen und der macht irgendein Fenster kaputt, dass sie dann, okay, sie sind Ktanim, aber dass sie damit ein Isur de Oraita machen, ist ein bisschen schwere Kost. Aber es gibt so eine Meinung. An der anderen Seite gibt es die andere Extrem ist die Meinung des Rambans. Und das basiert doch, wir haben das in der Gemara, einen Hinweis dazu in der Gemara gesehen, die Idee, dass etwas seine Heiligkeit bekommt, wenn man es nützt. Für Ramban ist eine Synagoge lediglich Tashmishe Mitzvah. Tashmishe Mitzvah, das heißt genauso wie mit dem Sackerl, in dem wir Tfilin aufbewahren, sind Tashmishe Mitzvah. Sie nützen dem Mitzvah-Gegenstand. Tashmishe Kedusha, Entschuldigung, ja. Tashmishe Mitzvah ist noch weniger. Tashmishe Mitzvah ist wie Arba Minim. Ja, Lulav und Etrog. Für Ramban hat die Synagoge ihre Heiligkeit, weil man dort betet. Solange man in der Synagoge regelmäßig betet, ist sie heilig. Hört man auf, dort zu beten, dann verschwindet diese Heiligkeit. Andere waren skandalisiert von dieser Einstellung des Rambans, aber es ist tatsächlich die Meinung des Rambans. Und zwischen diesen zwei Extremen gibt es eine mittlere Meinung, die ist natürlich die am häufigsten aufrechterhalten, also am meisten, die davon überzeugt sind. Was könnte die mittlere Meinung sein? Dass die Heiligkeit, die Synagoge ist eine rabbinische Erfindung. In der Tora kennen wir keine Synagogen. Sie entstand, weil Menschen angefangen haben zu beten. Und Chazal sind die verordnet haben, dass eine Synagoge Kedusha hat. Und entsprechend ja, hat es eine Kedusha, aber mit Rabbanan. Und deshalb ist es möglich, weil Shivato Veir können nicht kommen und sagen, gut, wir machen den Tempelberg unheilig. Wir entweihen ihn. Das gibt es nicht. Der Tempelberg wurde geheiligt, weil Avraham Avinu dort Yitzchak auf dem Altar gehoben hat, weil Gott ihn dazu aufforderte. Und im Sog davon sagte Jakob, Enze kim sharash, kim betalim ze sharashamayim. Hier ist das Haut Gottes, das ist der Tor des Himmels, und er macht sein Gelübde, das ist in der Parasha der kommenden Woche, er spricht sein Gelübde, wenn alles gut geschieht, wie er das sagt, dann, aeven azot asher samti matzva yeh bet elokim, ja, er hat dort einen stehenden Stein aufrechterhalten als Opferstein. Das wird das Haus Gottes werden. Das ist die Kedusha. Und wenn David HaMelech dann den Ort von Arnan, Arvan, Haivusi kauft, dem ehemaligen König, knanitischen König von Jerusalem, dann heiligt er den Ort und Shlomo HaMelech baut dort mit dem Mikdash. Davon kommt die Kedushat Harabait und wird dann gestärkt mit dem Bau des zweiten Betamigdash. im Beisein von Haggai und Zecharia als Neviim, ja, das ist Kedushat Harabait. Es gibt kein Gremium in der Welt, das das lösen kann. Es gibt allerdings die Meinung, ich glaube, von Ravad gegen Rambam. Ravad, der häufig seine Glossen, seine Kommentare zu Rambam hat. Und Ravad ist der Meinung, dass die Kedusha von Harabait verschwunden oder großenteils verschwunden ist mit der Zerstörung des Beit HaMikdash. Aber wie gesagt, das ist nicht die Meinung der meisten Poskim. Die meisten Poskim befolgen eher diese Idee, dass die Heiligkeit bis heute andauert und nicht aufhört. Das ist zu Kedushat Harabait und zu Kedushat Beit HaMikdash dann also, dass das ein separates Thema ist, die drei verschiedenen Meinungen. Ich hoffe, ich habe die Fragen beantwortet.
Ja, noch eine Frage.
Bitte?
Also was Erwin angesprochen hat, es gibt ja zum Beispiel in der Slowakei und so diese Orte, wo ehemalige Lehrhäuser vermodern und die Bücher noch drinnen stehen. Wenn das jetzt vielleicht nicht das Gebäude ist, aber es gibt ja diese Orte, wo zum Beispiel noch Sifre Kodesh drinnen sind. Und es gibt aber keine Autorität.
Es gibt noch Synagogen, die noch nicht wiederverwendet wurden?
Ja, es gibt viele Synagogen,
ich weiß,
die leer stehen.
Synagogen sind, aber es gibt ganz sicher sowas wie Lehrhäuser. Ich nehme an, noch Synagogen. Es gibt sowas in der Slowakei. Ich kenne Leute, die sowas mit eigenen Augen gesehen haben. Ich gebe zu,
ich
kenne es von Leuten, die es...
Ich habe sowas gesehen. Ich war irgendeinem Ort, ich habe schon vergessen, wo das in Zeret war. Ich habe dort eine Synagoge gesehen. Ich bin ziemlich sicher, dass es eine Synagoge ist, aber das ist heute ein Kaffeehaus. Ja, das heißt, es steht.
Das gibt
nicht
es
mehr.
Auch. Das gibt es zum Beispiel in Belgrad, die wo einst in Semlin. Aber Gebäude, die heute niemandem gehören, wo sich niemand kümmert, die einfach vor sich hin vermodern.
Ja. Also eigentlich müsste man sie erstens restituieren. Dann gibt es die Frage, ich war zum Beispiel in der Yeshiva von Volozhin, in der Yeshiva von Radin und andere solchen Yeshivas. Und das sind heutzutage kleine Dörfer, wo keiner sich interessiert. Das waren einst wichtige jüdische Städtler. Aber seit die Juden ermordet wurden, stehen diese Dörfer dort armselig da. Es gibt also sehr schwaches ökonomisches Leben. Und es gibt nicht genug Nachfrage, um alle Gebäude zu nutzen. Und dann sehen diese Gebäude auch so armselig aus, sie zerfallen. Und es gibt keinen, der sich darum kümmert. Also in diesem Fall gibt es Vereine, die sich in den letzten Jahren darum kümmern, die versuchen, das zurückzukaufen und dort jüdische Einrichtungen zu schaffen für jüdische Touristen. Ja? Das heißt, man würde zum Beispiel eine Yeshiva machen, die vielleicht leer steht, aber damit eine Yeshiva von anderswo dort für eine Woche sein kann. Ja, man hat diese Möglichkeit. Man kann dort Touristen, die dort kommen für eine Pilgerreise, können dort Lernveranstaltungen durchführen. Das wäre so Seminarräume. Das gibt es. In Volozhin zum Beispiel wird die Yeshiva wieder eingerichtet.
Konzept,
die Yeshiva von Radin ist noch immer aber eine Tanzhalle, die aber sehr armselig aussieht. Also ich glaube nicht, dass viele Menschen dort tanzen.
Wäre es jetzt zum Beispiel, wenn man solche Orte hat, wo irgendein Gebäude noch da ist und da stehen auch wirklich noch die Sporim drinnen, die vor sich hin vermodern, wäre es dann eine Mitzwa, wenigstens irgendwie den Inhalt zu retten, die Einrichtung oder die Sifre Kodesh rauszuholen oder so etwas?
Das hat mit unserer Gemara nichts zu tun. Ja?
Okay.
Unsere Gemara beschäftigt sich mit dem Gebäude selbst. Und das Gebäude, in der Annahme jetzt, dort gab es nicht zwingend Kibbutz Milchama, es gab Milchama, aber nicht zwingend Enteignungen, so genau hat man nicht überall gearbeitet. Das Gebäude steht dann leer und irgendwann entscheiden die Kommunisten, sich das anzueignen. Das ist nicht richtig Kibbutz Milchama, sondern einfach Enteignung. Und dann irgendwann werden manche Dinge restituiert, andere nicht. Sich zu kümmern um Restituieren ist sicher eine schöne Sache. Einmal, dass es restituiert ist, dann kann es noch durchaus sein, dass das Gebäude, ja, je nach welcher Schita, ja, von welcher Meinung, dass das Gebäude noch immer die Heiligkeit einer Synagoge hat, allerdings eine zerfallene Synagoge. Und was soll man jetzt tun mit einer zerfallenen Synagoge in einem Loch in Belarus? Ja? Dann verkauft man sie oder man macht daraus eine Seminarräume oder ich weiß was, ja. In mancherorts gelingt es. In Zanz, in Novi Zanz, hat man die Synagoge vom Zanzeruf, von Divrei Chaim, hat man renoviert. Ich habe es während den Renovationen gesehen. Warum? Weil es gibt viele Pilger. Jeden gehen dorthin zu Grabstätte von Zanzeruf und andere Grabstätten zu sein. Und dann macht man einen Schabbaton zusammen. Also es wird genützt. Nicht überall ist das möglich.
Ja. Wollte ich noch.
Inhalt, wenn er noch in einem gewissen Zustand ist, dass man ihn retten und nützen kann, dann wäre das schön. Aber mit Ausnahme von Sifrei Torah, wo wir eine größere Verantwortung haben, also die eigentliche Sifrei Torah, Tfilin Mezuzot, bin ich mir nicht sicher, dass es irgendeine Pflicht gibt für gedruckte Bücher, die dort. Es ist tragisch, aber ich meine, man soll das Geld vielleicht für bessere Dinge ausgeben. Ja, es gäbe auch die Möglichkeit, theoretisch, praktisch ist das nicht, aber theoretisch gäbe es die Möglichkeit, um die Synagoge umsiedeln zu lassen. Es gibt in Israel verschiedene Synagogen, die, nicht nur in Israel übrigens, die einen Aron Kodesh haben, der einst in einer Synagoge stand, der nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Es gibt sogar im Israel-Museum gibt es eine Rekonstruktion von einer italienischen Synagoge, von mehreren verschiedenen Synagogen, wo die gesamte Inneneinrichtung nach Israel gebracht wurde. Aber mancherorts wurde es zu einer funktionierenden Synagoge, nicht zu einem Museumsstück, sondern zu einer funktionierenden Synagoge. Es gibt in der Nähe von Rehov Hillel oder vielleicht auf Rehov Hillel in Jerusalem, gibt es eine Romagnote-Synagoge. Die ganze Inneneinrichtung, das funktioniert noch immer, die wurde von Italien übergebracht. Ja? Also das sind auch, und insbesondere, weil wir in unserer Mischne, nicht in dieser Mischne von heute, aber in der Mischne vom Anfang des Perks, nicht nur über Synagogen, sondern über Aronet Kodesh gelernt haben. In Harnov gibt es die holländische Synagoge, die unoffizielle holländische Synagoge, die einen Aron Kodesh, glaube ich, aus Holland hat. Prächtige alte Aron Kodesh auch. Also es wurde wieder zu einer lebendigen Sache. Okay, dann haben wir das heutige Pensum fertig gemacht. Und nächste Woche haben wir ein anderes Thema. Beta Knesset Altnai, verkaufen Altnai. Dass man bedingt eine Synagoge verkauft, das wird das Thema nächste Woche sein.